Hungry Minds. Eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt euch von der Schwere der letzten Folgen ein bisschen erholt. Wir hatten ja sehr politische Themen am Start und ich dachte, heute brauchen wir vielleicht mal eine kleine Break davon. Obwohl es irgendwie auch politisch bleibt. Denn es geht um das Thema Kinderwunsch. Mal wieder. Ihr wisst ja, dass ich sehr, sehr gerne über dieses Thema spreche. Weil es eben gesellschaftlich und politisch so relevant ist. Heute spreche ich darüber mit Sarah Valentina Winkhaus, die aufgrund veralteter Glaubenssätze und auch aufgrund von Unwissenheit über den weiblichen Körper, muss man sagen, ihren Kinderwunsch fast verpasst hat bzw. nicht mehr Mutter geworden ist. Spoiler, am Ende hat es doch noch geklappt und sie ist Mutter geworden. Aber erst im Alter von 43 Jahren. Sie hat darüber geschrieben in ihrem Buch Ich werde Eltern, selbstbestimmt zum Mutterglück durch Social Freezing. Und genau darum geht es in der heutigen Folge. Wir sprechen über Social Freezing und mit welchen Unwissenheiten es in unserer Gesellschaft nach wie vor verknüpft ist, beziehungsweise Unwissenheiten zur eigenen Fruchtbarkeit. Wir sprechen heute über Sarahs persönliche Reise, wie es für sie war, sich nach 7 Jahren von ihrem Partner zu trennen und auch aus dieser Stand-by-Falle zu befreien, wie es für sie war, alleine diese ganzen Hormontherapien durchzustehen, welchen Druck sie empfunden hat, auch gesellschaftlich, aber auch psychisch und körperlich und mit was für einer Freude es für sie persönlich am Ende auch verknüpft war. Am Ende ist die Message klar, kümmert euch frühzeitig, wenn ihr einen Kinderwunsch haben solltet, um eure eigene Fruchtbarkeit, legt ein Eizellenkonto an bzw. lasst Eizellen einfrieren oder informiert euch einfach mal bei eurem Frauenarzt, bei eurer Frauenärztin, wie es um die eigene Fruchtbarkeit aktuell so steht. Denn viele wissen nicht, dass die eigene Fruchtbarkeit für Frauen schon ab dem 30. Lebensjahr rapide abnimmt. Aber mehr dazu im Podcast. Bevor wir starten, möchte ich euch noch den heutigen Partner dieser Folge vorstellen. Und zwar ist das Onuava, ein Unternehmen, dessen Gründerin ich kenne und sehr schätze. Die Gründerin Dr. Julia Reichert hat nämlich selbst ihre eigene Kinderwunschreise hinter sich und darüber habe ich auch schon mal bei Team of Tomorrow mit ihr gesprochen. Sie hat Onuava gegründet, um eben andere Unternehmen darüber zu informieren, wie sie Mitarbeitende, die einen Kinderwunsch haben, unterstützen können. Onuava ist eine digitale Gesundheitslösung, mit der Unternehmen ihre Mitarbeitenden auf diesem ganz individuellen Weg zum Kinderwunsch begleiten können und auch über Frauengesundheit generell informieren können. Und zwar im Zweifel auch komplett anonym. Ich packe euch den Link zur Website einfach mal in die Shownotes, denn ich weiß ja, dass dieser Podcast auch über meine LinkedIn-Community gehört wird und da vielleicht das ein oder andere Unternehmen dabei ist, die sich über diese Informationen freuen. So, und jetzt geht's los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Sarah Valentina Winkhaus. Hallo, liebe Sarah Valentina. Ist es eigentlich Sarah oder Sarah Valentina? Was ist dir lieber?
Ganz wie du willst. Also wenn du dich gerade südländisch und sehr ja, sonnig fühlst, dann gerne Sarah Valentina. Ansonsten Sarah ist auch okay.
Okay. Wir starten, oder diese Folge ist ja sehr persönlich. Wir starten jetzt direkt rein, würde ich sagen. Und ich habe wieder ein Buch gelesen, das ich schon im Intro erwähnt habe. Und in diesem Buch erklärst du, wie du in die Eigeninitiative zwecks deines Kinderwunsches gegangen bist, dass du gesagt hast, hey, das ist mein Leben, ich möchte das gestalten und zwar unabhängig von einem Partner. Zu dem Zeitpunkt warst du aber noch in einer Beziehung. Kannst du ganz grob umreißen, was das für eine Beziehung war, wie lange ihr zusammen wart
Ja, das ist ja so, wie mir geht es halt ganz, ganz vielen Frauen. Das ist ja auch der Grund, warum ich meine Erfahrungen dann auch geteilt habe und auch sehr ironisch geteilt habe, um auch zu zeigen, hey, es geht vielen so und nicht nur mir. Und zwar hing ich in dieser Standby-Falle, wie ich sie ja nenne, wo mich dann ein Kumpel darauf hingewiesen hat, dass Standby-Falle eigentlich nur bei technischen Geräten ist, wenn die halt irgendwie nicht mehr funktionieren. Und ich so, nee, meine Standby-Falle ist was anderes. Und zwar das Warten auf den richtigen Moment. Entweder mit dem Partner den richtigen Moment oder bis der Partner ready ist. Also es gibt unglaublich viele Frauen in Deutschland, die wirklich warten, bis der Mann ready ist, für die Familienplanung. Gar nicht mal, glaube ich, aus Boshaftigkeit, sondern weil es Männer und wir Frauen nicht besser wissen, weil wir einfach nicht wissen, dass unsere Fruchtbarkeit so endlich ist. Die meisten von uns haben das ja auch nicht in der Schule beigebracht bekommen. Beim Frauenarzt ist es auch nie ein Thema. Und deshalb denken wir alle, solange wir unsere Tage haben, sind wir fruchtbar. Und das, woher sollen es die Männer wissen, wenn wir Frauen es auch nicht wissen? Ne? Das heißt, es war gar nicht mal so bösartig bei vielen Männern, auch bei meinem Ex-Partner, immer so diese Aussage, ja, also wir können ja noch warten und ach, du siehst Bombe aus, da kannst du dann bis 50 und so Kinder kriegen und da brauchen wir doch jetzt nicht und dann Corona und ach, Lauterbach und weiß nicht was. Also immer irgendwelche Gründe, warum es gerade nicht passt, ja. Man lebt dann so vor sich hin und wenn Frau halt eben keine Vorkehrungen getroffen hat, kann es dann halt schnell zu spät sein. Und bei mir war es halt so, für mich war einfach zwischen 30 und 40 die Zeit von meinem Beruf geprägt, der zu meiner DNA gehört. Das ist nicht das, was ich ablege, wenn ich abends nach Hause komme. Und wusste, ich will irgendwann Kinder haben, aber eben nicht jetzt. Und wie gesagt, da ich das nicht besser wusste, dachte ich halt lange Zeit, ich kann das auch noch ewig machen. Ne? Also ich kann noch ewig Kinder bekommen. Und parallel dazu war eben dann die Komponente, dass mein damaliger Partner das eben auch nicht so auf dem Schirm hatte, dass das jetzt so akut sein könnte. Und deshalb lief das so vor sich hin, das Ganze. Und im Endeffekt hat sich das dann zugespitzt nach, ich glaube, wir waren insgesamt 7 Jahre zusammen. Hat sich dann zugespitzt nach einer gewissen Zeit, weil ich dann wirklich also von meinem Kinderwunscharzt, zu dem ich dann gegangen bin, gesagt bekommen hat, also auf natürlichem Weg ist es unwahrscheinlich, dass sie noch schwanger werden. Jetzt müssen wir erstmal sehen, ob wir überhaupt noch gute Eizellen gewinnen können und ob wir sie überhaupt schwanger kriegen. Also, ja.
Ich grätsch da einmal direkt dazwischen, denn man geht ja als Frau jetzt nicht direkt zum Kinderwunscharzt oder in die Kinderwunschklinik, man geht ja erstmal zum Frauenarzt, zur Frauenärztin. Wie kam es dazu, dass du überhaupt in der Kinderwunschklinik oder bei deinem Kinderwunscharzt gelandet bist? Das ist ja nicht the first step.
Ja, weil ich hab lange die Pille genommen, dann habe ich die irgendwann abgesetzt und ich wurde halt nicht schwanger auf natürlichem Weg, irgendwie 1, 2 Jahre. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich schon 2014 eben von meiner Freundin gehört hatte, die halt in den USA gearbeitet hat, dass ihre Freundin alle Eggfreezing machen würden. Und dann habe ich auf einmal eins und eins zusammengezählt und gedacht, nun, also vielleicht liegt das wirklich an der Fruchtbarkeit. Vielleicht sollte ich es mal checken lassen. Und da war doch was mit den Eizellen. So, und deshalb bin ich dann zur Kinderwunschklinik gegangen. Also über so ein paar Ecken, weil ich mich dann wieder 10 Jahre, nicht 10 Jahre später, aber 5 Jahre später daran erinnert habe, hey, da war doch was, lass mich mal informieren. Und ich kam da halt hin, so als Teenager gefühlt und ging dann als alte Jungfer mit Zahnprothese, weil der mir auf die, also weil der mir halt direkt gesagt hat, Frau Winkhaus, also das sieht bei Ihnen nicht so gut aus. Jetzt müssen wir erstmal sehen, ob wir überhaupt noch Eizellen gewinnen können. Weil ich war ja erstmal so weit, jetzt nicht sofort Kinder kriegen, sondern erstmal gucken, wie es um meine Fruchtbarkeit steht und gegebenenfalls dieses Eggfreezing machen. Dann war ich aber so spät dran, dass eigentlich dieses Eggfreezing, das Sammeln der Eizellen und dann das später dann versuchen, Kinder zu bekommen, dass das dann relativ nah beieinander liegen musste, ja, einfach weil es letzte Eisenbahn war. Und deshalb habe ich dann angefangen, meine Eizellen einzufrieren, als ich noch in der Partnerschaft war, alles in Absprache auch natürlich mit meinem damaligen Partner und habe dann schön fleißig Eizellen angefangen zu sammeln. Und dass ich dann irgendwann mich entschlossen habe, ich mache das jetzt selber, also die Befruchtung der Eizellen, weil wenn du Eizellen einfrierst, heißt es auch automatisch, dass du natürlich eine künstliche Befruchtung machen musst. Ja, weil die Eizellen sind außerhalb deines Körpers und die werden dann auch außerhalb deines Körpers befruchtet und dann erst wieder eingeführt in die Gebärmutter. Das heißt, wenn du Social Freezing machst, heißt es automatisch, dass wenn du auf natürlichem Weg nicht schwanger wirst und auf deine Eizellen zurückgreifst, die du kryokonserviert hast, also eingefroren hast, dass du dann natürlich auch mit deinem Partner oder eben alleine, ohne Partner, dass du dann eben eine künstliche Befruchtung machen musst. Und dass ich diesen Schritt dann alleine gemacht habe, der Befruchtung, das war eigentlich ein längerer Prozess, weil das ist jetzt nicht so von heute auf morgen passiert, sondern ich wurde mir einfach dessen bewusst, dass ich wahrscheinlich ewig warten kann auf den richtigen Moment oder bis er ready ist. Und habe dann einfach auf dem Weg im Flugzeug zur Kinderwunschklinik in Athen, mittlerweile war ich dann in Athen gelandet, lange Rede, weil...
Darüber sprechen wir nachher nochmal.
Alles möglichst schief gegangen ist, war ich dann in Athen, auf dem Flieger, im Flugzeug nach Athen. Und da wurde mir auf einmal bewusst, ich kann doch einfach meinen Kinderwunsch und dieses Projekt, diese Mission selber in Angriff nehmen, ohne meinen Partner. Ich trenne das jetzt von der Partnerschaft, weil so komme ich nicht weiter. Das war auf einmal wie so eine Eingebung. Und in dem Moment hat sich das so richtig angefühlt und es war das Beste, was ich hätte machen können. Und auf einmal war so eine Leichtigkeit da, weil es einfach das Richtige war. Aber bis dahin war das ein langer Weg und da ist auch musste erst ganz viel passieren, weil du so viele Glaubenssätze hast und so weiter. Und man macht das ja auch einfach mit einem Partner und das ist ja auch egoistisch und nach so langer Beziehung und du kannst doch da nicht. Und warum denn nicht? Und du bist so wählerisch und diese ganzen Glaubenssätze von innen, von außen. Das ist ja so eine Gemengelage, die dich gar nicht dazu bringt, dass du eigenständig entscheidest.
Welcher Glaubenssatz hat dich am meisten geprägt? Also ich bin, oder weshalb wir diese Folge machen, ist ja, dass in meinem Umfeld geht aktuell dieses Baby-Thema so los. Und das rollt. Und ich bin 28 Jahre alt, mein Partner ist 33 Jahre alt und dementsprechend ist unser Freundeskreis halt auch so sehr durchmischt. Manche noch so Ende 20, manche so Mitte 30 oder vielleicht auch schon Ende 30. Und da gibt es einen ganz krassen Unterschied, ob es bei denen funktioniert und wie es bei denen funktioniert. Und ich habe mehr Leute in meinem persönlichen Umfeld, die in irgendeiner Weise nachhelfen mussten oder aktuell auch immer noch müssen.
Obwohl sie so jung sind.
Obwohl sie so jung sind und das hat dann unterschiedliche Gründe. Manchmal so mehr männliche Hormone bei der Frau, Endometriose. Also es gibt ja zig Gründe. Ne? Das Alter ist nach wie vor der größte Grund. Ne? Ab 30 nimmt die Zahl der Eizellen einfach rapide ab. Da vielleicht auch noch mal zur Einordnung. Die Zahl und auch die Qualität unserer Eizellen wird in der Gebärmutter der Mutter festgelegt. Also in dem Moment, wo wir selber noch in der, also 12 Wochen alt sind quasi und bei unserer Mutter im Bauch stecken, wird festgelegt, wie viele Eizellen wir eines Tages haben werden, wie qualitativ die auch sein werden. Und da wird quasi schon über unsere eigene Fruchtbarkeit entschieden. Und das wissen so viele Leute nicht.
Ja, wir tragen schon im Mutterleib unsere Eizellen in uns. Und diese Reserve wird einfach jeden Monat weniger. Also es ist nicht, dass wir die irgendwie tunen können oder vermehren können, sondern es ist eine gewisse Anzahl und Qualität, wie du so gut sagst, und die wird immer weniger.
Und die wachsen halt auch nicht nach.
Nö.
Und ich glaube, dieses Nach...
Das wissen die wenigsten. Ich wusste das nicht.
Dieses Nachwachsen ist, glaube ich, ein Glaubenssatz, den tatsächlich viele haben. Ja, da werden ja quasi neue produziert. Aber das ist Quatsch. Also so funktioniert es nicht. Und dann gibt es aber noch diese gesellschaftlichen Glaubenssätze, die du ja gerade schon genannt hast. Häufig ist das auch, nee, wir wollen erst heiraten und dann ein Kind kriegen, weil das irgendwie nach wie vor so diese gesellschaftliche Reihenfolge ist oder diese Lebenssteps, die viele so abarbeiten wollen. Und natürlich auch der Punkt Karriere. Und das hat jetzt gar nichts mit Verbissenheit oder so zu tun. Das wird Frauen ja häufig dann vorgeworfen, dass sie ihre Karriere bevorzugen oder bla bla bla. Ich finde, wir haben das gelernt von unseren Müttern, unabhängig zu sein, uns unabhängig aufzustellen, um dementsprechend auch in einer Partnerschaft eigenverantwortliche und selbstbewusste Entscheidungen treffen zu können. So. Und dementsprechend müssen wir uns aber auch erstmal auf unsere Karriere konzentrieren oder uns irgendwie erstmal stabil aufstellen. Und bei manchen dauert es länger und bei manchen geht es schneller. Und wir sehen, dass gerade Frauen mit einem akademischen Hintergrund, das zeigen uns die Studien, häufig unter der Kinderzahl bleiben, die sie eigentlich haben wollen. Welcher Glaubenssatz hat dich am meisten gebremst?
weniger ein Glaubenssatz als Realität, dass es immer noch eine Entweder-Oder-Entscheidung ist als Frau, wenn du ein Kind in die Welt setzt. Weil sobald du Mutter wirst, wird es uns in Deutschland extrem schwer gemacht, beides zu vereinen. Wenn du beides vereinen willst, Karriere und Familie, dann bist du entweder am Burnout oder also du musst halt so viel leisten und so viel unbezahlte Care-Arbeit und alles on top machen, die nicht gewertschätzt wird, dass du halt ausbrennst. Oder du musst eben auf deine Karriere verzichten oder erleidest einen Karriereknick. Oder wenn du eben nicht selbstständig bist, gehst du in Teilzeit, kommst nie wieder so zurück wie vorher, wie vor der Geburt deines Kindes und bist dann wieder abhängig von Partner oder System und gerätst in die spätere Altersarmut, die in Deutschland extrem hoch ist, vor allem bei Frauen. Und das war eigentlich für mich immer das Ding. Das heißt, es waren zwei Sachen. Ich habe immer diesen Glaubenssatz gehabt, dass ich das mit einem Partner machen will, weil ich bin mit meiner Mutter groß geworden. Das fand ich auch super alles, aber ich bin halt ein Scheidungskind. Und ich habe schon immer gedacht, so das Ideal, ich hatte immer so ein Ideal. Ich hatte so eine Vorstellung, da haben dann viele gesagt, ah, du bist so wählerisch. Weiß nicht, ob das wählerisch ist, aber ich dachte immer, ich möchte eine paritätische Partnerschaft, in der ich dann, wenn wir dann ein Kind bekommen, ganz klar ist, ohne dass ich dafür kämpfen muss, ohne dass ich mich schuldig fühlen muss, weil ich das von meinem Partner erwarte oder mich schlecht fühlen muss, weil ich eben ganz selbstverständlich weiterhin auch Sarah, die Autorin, Moderatorin, Journalistin sein will und Mutter, so wie das Männer, Väter immer sind. Die verlieren nicht ihre Identität als Klaus oder Jürgen, sobald sie Vater werden. Aber bei Frauen ist das meistens so. Ja, muss man so sagen. Und ich hatte immer dieses Ideal, dass ich mit meinem Partner diese Parität, die wir in der Beziehung haben, ohne Kind, weil es immer ganz tolle Partner waren, ich hatte immer sehr lange Partnerschaften und immer auf Augenhöhe, dass wir diese Parität auch haben würden, wenn wir ein Kind haben. Und ich habe das dann realisiert, es sind wie die Tomaten von Augen gefallen, diese Parität würde ich wahrscheinlich auch nicht mit diesem Partner haben. Das ist dann in so Nebensätzen, die du dann nicht hören wolltest, mir klar geworden, nee, es würde von mir erwartet werden, automatisch, weil er mit bestimmten Glaubenssätzen groß geworden ist, dass wenn ich Mutter werde, der Mutterinstinkt dazu führt, dass ich automatisch voller Hingabe immer die Spülmaschine ausräume, die Tage plane, den ganzen Mental Load übernehme, weil das ja in meiner DNA ist. Und das ist nicht in unserer DNA, das sind Rollenbilder, das sind gesellschaftliche Phänomene, die wir erlernt haben. Das ist nicht in unserer DNA. Und das ist in unserer Erziehung vielleicht so passiert, aber da liegt es auch wiederum an den Müttern und Vätern, dass sie ihre Söhne so erziehen, dass es ganz normal ist, dass es keine Gender Roles sind, ob ich jetzt einen Staubsauger bedienen kann oder nicht. Ja? Und ich wollte immer diese Parität. Das heißt, dieser Glaubenssatz mit Partner war eine der Bremsen, sagen wir mal, oder eine der Gründe, der guten Gründe, den Kinderwunsch aufzuschieben. Und dann diese Sache, dass ich mich nicht entscheiden wollte zwischen Beruf und Familie. Ich wollte beides. Ich habe immer gedacht, wenn man das im Kopf denkt, dass alles möglich ist, dann wird das auch in der Realität machbar sein. Und ja, also wenn du so willst, so eine Art Perfektionismus an diese Vereinbarkeit, ja. Und da kannst du lange warten auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und deshalb ist das eine gute Interimslösung, seine Fruchtbarkeit zu versichern, bis das dann vielleicht irgendwann gegeben ist oder einer dieser Punkte gegeben ist. Ja.
Du hast, ich möchte noch mal ganz kurz reingerätschen, du hast eben gesagt, der Mutterinstinkt ist nicht Teil der DNA. Das ist ja auch so ein gesellschaftliches Bild, was so fest verankert ist. Es gibt den Mutterinstinkt de facto nicht. Das ist wissenschaftlich widerlegt. Die Person, die am meisten Zeit, und das kann auch ein Typ sein, der Vater sein oder auch der Großvater oder wer auch immer, mit dem Säugling verbringt, der entwickelt den Instinkt. Und das hat nichts mit Muttersein per se zu tun. Und das sind so Glaubenssätze, ich glaube, das müssen wir so dringend auflösen.
Ich meine, natürlich, Ronja, beim Stillen oder so, ja, da ist schon eine krasse Verbindung. Also das erste Jahr, das ist schon krass und das möchte ich auch nicht missen. Ja, also ich bin auch total, ich vermisse meine Tochter, wenn die in der Krippe ist und so. Und ich finde das schön, dass ich mich auf die freue. Und ich habe auch lange gestillt. Und das ist so eine tolle Verbindung. Und wie du merkst, wie dieses Wesen einfach komplett mit dir kommuniziert, nonverbal, und du körperlich merkst, wenn sie Hunger hat und so, das ist eine Verbindung, die kann kein Vater zu dem Kind haben. Das ist eine Mutter-Tochter-Sohn-Geschichte. Aber diese ganzen gesellschaftlichen Sachen da drumherum, wie du sagst, die haben nichts mit Biologie und Instinkt zu tun, ne? Sondern das sind erlernte Geschichten, und da geht es um eine Bezugsperson, die du hast und zu der du eben eine Verbindung aufbaust als Kind. Ja, du hast vollkommen recht. Aber wenn wir das so sagen, ja, sind wir schon die Männerhasser. Dabei hat das gar nichts mit Männerhassern zu tun. Ich liebe Männer, und ich habe auch kein Männerbashing in meinem Buch betrieben, ja, sondern ich finde sie ganz toll, und die sind ja auch nur ein Produkt unserer Geschichte und Gesellschaft. Und deshalb, das ist ja einfach nur Fakt.
Total. Also, ja, es ist total Fakt. Und das hat auch wirklich nichts mit Männerhassen zu tun, sondern das ist ja auch eigentlich der Beweis dafür, dass Männer dort in der Hinsicht noch nicht ausreichend mit einbezogen werden. Also auch das sagt tatsächlich die Forschung. Ich lese aktuell dieses tolle Buch Auf die Väter kommt es an, von einer Soziologin. Ich habe jetzt gerade ihren Namen nicht parat, wie sie heißt. Und sie geht da sehr wissenschaftlich an die Sache ran. Ach, ich lade die auch nochmal in den Podcast ein. Und erzählt halt, dass es im Prinzip erst seit den 70er Jahren Väterforschung gibt. Wir forschen schon seit ganz langer Zeit zu Müttern, auch immer noch nicht ausreichend, weil da auch nicht genug Forschungsgelder und so weiter bereitgestellt werden. Aber zu Vätern, was zum Beispiel auch Geburten mit Vätern machen, dass sie sich bewusst werden, welche Rolle sie in der Familie einnehmen und so weiter, gibt es ganz, ganz wenig Forschung und dementsprechend auch ganz, ganz wenig Orientierung für werdende Väter.
Das muss man nämlich auch sehen, ja. Das ist nämlich, wenn wir über Mütter sprechen und Mutterinstinkt, die Väter müssen sich ja auch erst wieder finden. Also die müssen ja auch erst eine Rolle finden, eine neue Rolle. Und wir sind halt noch nicht in Schweden, wo es ganz normal ist, dass auch der Vater auf der Kurzwahltaste von der Kita ist, wenn irgendwas mit dem Kind ist und nicht nur die Mutter. Und wenn der Vater weg muss früher, um das Kind abzuholen, runzt keiner irgendwie und zieht keiner die Augenbraue hoch. In Deutschland ist das immer noch so, Alter, bist du unterm Pantoffel oder was? Warum musst du denn jetzt zur Krippe gehen? Ist halt immer noch so. Das heißt, es muss sich ja auch erstmal finden und es muss so eine Normalität werden. Und die müssen auch erstmal gewertschätzt werden in dem Sinne, weil die werden auch als Vater gar nicht so gewertschätzt, sondern sie werden immer noch so gesehen als, oh, Sonderfall und Babysitter und auch Memme, ganz oft höre ich dann auch von anderen Männern, ne, so, ja, also mit so einer Babytrage, also was sind das denn für Männer und so, weißt du, so, also da ist auch noch, muss auch noch viel passieren, also das ist auch hart, ja, die müssen auch erstmal sich zurechtfinden, glaube ich, also das ist so eine, keine Einbahnstraße.
Lass uns mal zu deiner eigenen Geschichte wieder zurückkommen, wir sind ein bisschen abgeschliffen, du saßt also in diesem Flugzeug und hast dich dazu entschieden, das Ding alleine durchzuziehen, und du hast eben schon erwähnt, dass deine Mutter auch alleinerziehend war und dass du gerade das halt eigentlich nicht wolltest. Ist so lustig, weil ich hatte tatsächlich mal eine Phase in meinem Leben, da dachte ich, alleinerziehend sein, Goal. Und da war ich so 14, 15, glaube ich, oder noch jünger, vielleicht so 13, 14, und habe die Wilden Hühner gesehen mit, wie heißt sie, mit der Ferris. Das ist ja die Mutter von Sprotte, glaube ich, bei den Wilden Hühnern, also von der Hauptrolle. Und sie ist auch alleinerziehend. Und in dem Film wird auch deutlich, dass es nicht easy ist. Sie ist Taxifahrerin und boxt sie und sich selber und ihre Tochter da so durch. Und das ist auch relativ nah an der Realität, dass natürlich viele Alleinerziehende auch finanziell strugglen. Die sind besonders häufig von Armut betroffen und bliblablub. Aber ich dachte, das ist so eine coole Frau. Goal. Irgendwann werde ich auch alleinerziehend. Und das ist so lustig, weil ich damals irgendwie ein Vorbild in Anführungszeichen, also ein cooles Bild von Alleinerziehung hatte. Und ich glaube, das fehlt uns manchmal in der Gesellschaft, dass es eben auch total toll sein kann, wenn man sich bewusst dazu entscheidet. Und eben natürlich gehören da auch viele Privilegien dazu, darüber werden wir später auch nochmal sprechen. Aber an sich ist es total toll, ein selbstbestimmtes Leben mit einem Kind zu führen.
Ist es auch. Und deshalb hat mir das auch nicht so eine Angst gemacht. Vielleicht war es deshalb auch für mich einfacher zu entscheiden. Aber was ich meinte ist, wenn ich in einer Beziehung also in einer Beziehung wollte ich mit dem Partner, wenn ich mit dem eine Familie gründe, deshalb habe ich immer gebremst, ich ja auch, wollte ich das nur paritätisch machen. Weil sonst hätte ich sofort den Weg gewählt, es alleine zu machen wie meine Mutter, weil ich habe das vorgelebt bekommen und ich habe auch noch eine Schwester. Also das war für mich als Unternehmerin und wie die das alles gemacht hat, weiß ich nicht, aber sie hat es gerockt und deshalb war das für mich so mein Vorbild, ja. Und deshalb war das für mich nicht angstbehaftet, sondern auch empowernd und stärkend. Aber in einer Beziehung hatte ich schon ein gewisses Ideal und eine gewisse Vorstellung, wie das sein soll, als Paar, als Eltern.
Kann ich voll nachvollziehen. Wie hat denn dein Partner darauf reagiert, auf deine Entscheidung?
Ronja, der war sogar erleichtert.
Echt?
Also der war so nach dem Motto, oh, finde ich voll toll, ich kann das ja dann auch finanzieren. Und so hat er dann nicht, wir haben uns dann getrennt. Aber ich hatte dann das Gefühl so, alter Schwede, der hätte wahrscheinlich noch ewig gewartet. Und der war so, ja, es ist vielleicht besser. Ja, so.
Wieso habt ihr euch denn, oder wieso hast du dich denn dagegen entschieden, bereits befruchtete Eizellen einfrieren zu lassen? Das kann man ja auch machen als Paar, dass man nicht die blanken Eizellen einfriert, sondern die bereits von dem Partner befruchteten Eizellen mit seinen Spermien. Warum hast du dich dagegen entschieden und warum würdest du vielleicht auch anderen jungen Frauen davon abraten?
Ich würde immer allen Frauen davon abraten, weil das ist, du kannst, wenn die Beziehung scheitern sollte, aus egal welchem Grund, darfst du die befruchteten Eizellen dann nicht mehr verwenden. Die werden dann vernichtet. So. Und das ist nun mal dein Erbgut und das ist deine Sache und deine Entscheidung. Und die sollte man unabhängig von einem Partner treffen, egal wie groß die Liebe in dem Moment ist. Deshalb die Eizellen immer unbefruchtet einfrieren lassen. Das ist auch der Rat, den ich von der Dr. Cordula Pitone, die ich auch in meinem Buch als im Interview habe, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, wirklich auch Single-Frauen und lesbische Paare zu behandeln und bei ihrem Kinderwunsch zu helfen, weil in Deutschland gibt es ja immer noch die Lage, dass als Single-Frau ist zwar nicht erlaubt, aber zwar nicht verboten, aber auch nicht erlaubt ist, den Kinderwunsch selber als Single anzugehen. Und sie ist halt eine der ersten Praxen, die wirklich sich das auf die Fahnen geschrieben hat, hey, Single-Frauen, ihr seid willkommen. Und sie sagt immer, egal wie, weil sie erlebt jeden Tag Paare und auch Frauen, die lange in einer Beziehung waren und dann da stehen und dann ist die Eisenbahn schon abgefahren und so. Sie sagt immer, nicht einfrieren lassen, befruchtet. Weil das ist so, wie wenn du, das ist die große Liebe und du weißt nicht was und dann am Ende ist doch alles vorbei und du hast keinen Ehevertrag oder was auch immer und die Wohnung auf ihn geschrieben und der hat das Geld verspielt oder so. Das ist eine Sache, nein, das hat nichts mit der großen Liebe zu tun in dem Moment, sondern es ist dein Erbgut und du kannst es einfach nicht mehr verwenden. Und was ist, wenn es dann die Beziehung scheitert, die Eizellen sind befruchtet gewesen, du kannst keine neuen Eizellen mehr gewinnen und dann musst du sie aber vernichten und du wirst nie ein Kind haben. Deshalb.
Du hast gerade gesagt, als Singlefrau ist es nicht verboten, aber auch nicht ganz erlaubt. Kannst du die Rechtslage da erklären?
Ja, die Rechtslage ist genauso. Es ist eine Grauzone, weil in Deutschland gibt es keine Regelung, aber viele Kinderwunschkliniken schrecken davor zurück, Singlefrauen zu behandeln, weil eben immer im Raum steht, dass ja dann die Kinderwunschklinik sozusagen verantwortlich gemacht werden könnte für Unterhaltszahlungen etc. pp., weil wenn diese Singlefrau da hinkommt und ein Kind sich machen lässt von der Kinderwunschklinik, ist ja die Kinderwunschklinik sozusagen zuständig dafür. Das ist so ein Glaube, der komischerweise auch bei Ärzten herrscht. Dabei ist es gar nicht so, weil es gibt eine Garantieperson. Also wenn du als Singlefrau dich dafür entscheidest, ein Kind zu bekommen, ist das bedachteste und vorausdenkendste, was es gibt, weil du dich so absicherst, ich habe ein Testament, ich habe mich um alles gekümmert. Das macht man nicht, wenn man nach einem One-Night-Stand schwanger geworden ist von einem Typen, den man nicht kennt. Da ist man viel weniger abgesichert als eine Single-Frau. Deshalb macht es eigentlich keinen Sinn. Aber de facto ist es so, dass viele Kinderwunschkliniken einfach diese Verantwortung nicht übernehmen wollen, beziehungsweise die Frau Dr. Pitone konnte mir auch nicht genau sagen, warum, aber es ist de facto so, dass viele Kinderwunschkliniken eben davor zurückschrecken und es denen zu viel Umstände macht und denen zu kompliziert ist. Dabei gibt es einfach diese Garantieperson, das heißt, die muss auch ungefähr in deinem Alter sein, darf nicht in dem Alter deiner Eltern sein, einfach für den Fall, dass dir, wenn dir was passiert, dass es jemanden gibt, der sich um das Kind kümmert. Ja, und das wird festgelegt. Und ja, was anderes hättest du auch nicht, wenn du jetzt einen Partner hättest. Oder das hat man nicht, wenn man, wie gesagt, einfach von irgendeinem schwanger geworden ist, dann hat man das gar nicht. Aber da du ja als Frau mit Kinderwunsch, mit assistierter Hilfe, also schwanger wirst, dann muss man eben diese ganzen Schritte mit bedenken. Also das ist ja eigentlich ist das ja ein Paradox, weil ne, wenn du diesen Weg gehst, dass du in eine Kinderwunschklinik gehst, dann machst du das ja alles sehr bedacht und recherchierst und machst dir Gedanken und hin und her und hast vielleicht auch dir ein finanzielles Polster erarbeitet, damit du eben für das Kind sorgen kannst und so. Und diese ganzen Gedanken und Planungen machst du ja nicht unbedingt, wenn du einfach so von einem Freund oder so schwanger wirst, den du dann nie wieder siehst oder so. Ne? Also das gibt's ja auch.
Also darauf sollte man schon mal achten bei der Klinikauswahl. Worauf sollte man noch achten? Du hast ja auch mit einer Klinik eine nicht so gute Erfahrung gemacht. In München war die, glaube ich.
Also ich habe ja mit Mühe und Not meine Eizellen gesammelt dann, weil ich kam ja da zu der Kinderwunschklinik und da meinte er ja, sie sind eigentlich unfruchtbar, wir müssen jetzt mal gucken, ob sie überhaupt noch gute Eizellen haben, die wir gewinnen können. Und da ist eben auch, das finde ich so toll, Ronja, dass du auch in deinem Alter, und das ist erstaunlich, dass in deinem Umfeld auch so viele mit Kinderwunsch schon sind, weil ihr seid ja eigentlich genau meine Zielgruppe. Also ihr seid genau die Generation zwischen 25 und maximal 35, die ich erreichen will mit meiner Mission, sagen wir mal, dass ihr euch darüber Gedanken macht, weil ihr seid noch fruchtbar und ihr könntet euch noch so eine Versicherung, wir versichern ja jeden Scheiß in Deutschland, ne? Also warum versichern wir nicht unsere Fruchtbarkeit? Also eine Eizellenentnahme machen, wenn ihr jung seid, so in deinem Alter, damit ihr die mal auf Lager habt, weil man weiß nie, ob es irgendwelche medizinischen Probleme gibt oder ob es an dem Partner liegt, den man später haben wird oder wenn ihr dann ready seid als Partner oder wenn du ready bist für ein Kind, dass man das zumindest hat und seine Fruchtbarkeit versichern kann. Aber das Ding ist halt, je älter du wirst, hast du ja zu Anfangs gesagt, desto weniger Eizellen hast du, desto schlechter ist die Qualität und desto teurer wird es natürlich auch, weil du mit einer Entnahme vielleicht nicht auf deine, man sagt immer so 20 Eizellen sollte man auf Lager haben, auf deine 20 Eizellen kommst. Und deshalb war es bei mir mit 37, das erste Mal bei der Entnahme, war es so, dass ich dann, ich glaube, 3 Eizellen oder 4 Eizellen gewinnen konnte. Und ich hatte viele Eizellen entnahmen, um auf 14 Eizellen zu kommen. Also noch nicht mal auf die 20, die man so sagt, sondern 14 Eizellen hatte ich mit Mühe und Not gesammelt über die Jahre in dieser Kinderwunschklinik, sehr renommierte Kinderwunschklinik in München. Ja, und die haben dann einen Fehler gemacht und ich habe per Zufall rausbekommen, dass sie im Endeffekt alle Eizellen aufgetaut hatten, anstatt nur 5 Eizellen, weil ich wollte mal einen Versuch starten, nachdem ich mich ja dann entschieden hatte, ich mache das jetzt mal alles alleine, einen Versuch starten und dann haben sie aber irgendwie alle aufgetaut und das haben sie mir aber auch nicht mitgeteilt, sonst habe ich per Zufall mitbekommen und mir dann im Endeffekt gesagt, sie müssen jetzt übermorgen hier antanzen. Ich war damals in Düsseldorf, müssen hier antanzen in München und dann machen wir einen Transfer. Also wir werden dann die Eizellen versuchen zu befruchten und dann ihn einsetzen und dann schauen, ob sie sich einnisten. Ich so, wie bitte? Also von 14 waren dann am Ende nur noch 2 übrig, die dann eingesetzt wurden. Die haben sich aber dann nicht eingenistet, weil das war so eine Hauruck-Aktion zwischen Tür und Angel und lange Rede, kurzer Sinn, dann waren die alle weg. Und das heißt, ich habe jahrelang gesammelt und habe diesen Zeitfaktor eigentlich genutzt, dass meine Eizellen, die ich auf Lager hatte, jünger sind als ich zu dem Zeitpunkt, an dem ich sie dann befruchten lassen will, weshalb man das ja macht, ne, als Interimslösung, dass du auf diesen Pauseknopf der biologischen Uhr drückst. Und das war aber dann alles für ein A, weil es war alles für die Katze, weil im Endeffekt waren dann die Eizellen alle weg und ich habe wieder von Null angefangen. Aber es hat ja trotzdem geklappt, weil ich dann wieder von Null angefangen habe und wieder eine Hormontherapie. Aber was das Wichtige ist an diesem ganzen langen Satz, den ich hier gerade vor mir gebe, dass je jünger du dran bist, desto besser ist natürlich das Ganze, weil es wird günstiger im Normalfall, wenn du keine Krankheiten hast, weil du einfach mit einer Entnahme vielleicht schon so viele Eizellen gewinnen kannst, dass du erstmal Ruhe hast, ne?
Vielleicht da auch nochmal den Hinweis, als Einfrieren von Eizellen oder beziehungsweise die Entnahme, diese Geschichte erstmal liegt bei 4.000 Euro. Spermien, das kostet 500 Euro, dann kommen noch so um und bei und dann kommen noch so 500 Euro Lagerungskosten im Jahr dazu, ja?
ein bisschen weniger. Also zwischen 2.500 und 4.000 Euro. Weil wenn du jünger bist, brauchst zwar immer hormonelle Behandlung, damit deine Eizellen, weil sonst würdest du nur eine Eizelle generieren, aber damit du halt mehr Eizellen generierst bei einer Entnahme, brauchst du Hormone. Aber das variiert halt auch im Alter. Ne? Also das heißt, wenn du jünger bist, brauchst du vielleicht weniger Stimulation, weil die Medikamente sind sehr teuer. Die sind ein bisschen günstiger in Griechenland, deshalb, ich bin ja dann später nach Griechenland gegangen, da ist das Ganze ein bisschen günstiger, muss man aber wieder die Flugkosten und so mit einberechnen. Also im Endeffekt, man kann die Hormone auch einfach online bestellen, bei einer holländischen Apotheke zum Beispiel, dann ist es auch schon günstiger, braucht man nicht nach Athen fliegen oder so. Das heißt, also je jünger du bist, desto weniger Hormone braucht man im Normalfall auch. Und deshalb wird es auch günstiger. Deshalb sagt man immer so zwischen 2.000 und 4.000 Euro. Ja, deshalb meinte ich immer so Eizellen statt Gucci, weil so ein Gucci-Bag kostet auch so zwischen 2.000 und 4.000 Euro. Und Einbauküche auch. Deshalb, da stellt sich mir gar nicht die Frage, wenn ich mich entscheiden muss zwischen Einbauküche und Eizellenkonto, dann würde ich erstmal ein Eizellenkonto anlegen. Und da ist auch wieder, das wird dann halt günstiger. Und auch die Lagerung ist auch manchmal so 300 Euro. Also bei mir waren es 300 Euro zum Beispiel per Anno. Ne? Da gibt es auch teurere und günstigere, ja. Aber das muss man schon so einrechnen. Da kostet Netflix mehr im Jahr.
Das ist wahr. Jetzt lass uns nochmal über die Hormontherapie sprechen, weil das ist ja kein Spaziergang. Und das ist ein Punkt, den ich an dieser ganzen Reproduktionssache auch ein bisschen schwierig finde. Denn gerade in den USA wird es manchmal so als Lifestyle verkauft. Man macht das so nebenbei. Und ich glaube, das ist auch etwas, was jungen Menschen, also dieser Floh wird gerade jungen Menschen ins Ohr gesetzt durch diese ganzen Erzählungen, dass zum Beispiel Promis wie Kim Kardashian durch eine Leihmutterschaft Mutter geworden ist. Leihmutterschaften sind in Deutschland bisher übrigens verboten. Beyoncé hat durch eine künstliche Befruchtung Zwillinge bekommen. Und das sind diese Lifestyle-Geschichten, die halt nur von den Erfolgsstories erzählen, natürlich. Und dabei wird aber vergessen, auch zu erzählen, wie krass diese Hormontherapien zum Teil sind. Wie hast du das erlebt, gerade als angehende Alleinerziehende, beziehungsweise als du ja nicht mehr in einer Partnerschaft warst und diese ganzen Hormone spritzen, futtern musstest? Das ist ja so intens, körperlich wie auch psychisch, was das Mentale einfach da durchmacht. Du dann in keiner Partnerschaft bist, die dir irgendwie Halt gibst, plus du bist ja auch noch selbstständig, du musst also weiter funktionieren.
Wow, ja, du hast das alles auf den Punkt gebracht, genau. Also es war schon extrem hart, ne? Also ich war wirklich wie so eine Legehenne, weil du fühlst dich belagert, du fühlst dich aufgebläht. Mein ganzer Bauch war eigentlich jahrelang dunkelblau von den ganzen Spritzen und ich habe ja irgendwie 4 Entnahmen gemacht, also 4-mal eine Hormonbehandlung für diese 14 Eizellen, die ich dann in München hatte und dann waren die alle weg. Also als ich die damals gesammelt habe, Ronja, habe ich das alles in Kauf genommen, diese körperlichen Strapazen, weil ich hatte ja ein Ziel. Ich wusste ja, dadurch lagere ich jüngere Eizellen, also junge Eizellen und halte mir die Option offen, später noch schwanger zu werden. Das war ja so, weshalb ich das in Angriff genommen habe. Und das hat sozusagen diese Schmerzen oder diese Nebenwirkungen, dass du der Hormonschwank, ich bin sowieso schon immer PMS-Lotteriegewinnerin, da war ich so am Anschlag. Also solche Launen und wie gesagt, musste funktionieren. Das war schon sehr, sehr anspruchsvoll, das Ganze. Aber ich hatte ja ein Ziel vor Augen. Es war ja so, ich wollte ja diese Versicherung haben meiner Fruchtbarkeit und es war ja sozusagen für einen guten Zweck, ja. Wenn dann der Partner ready ist und wenn die Standby-Falle vorbei ist, dann habe ich zumindest die Eizellen und deshalb machen wir das noch und dann hast du da 12 Follikel und freust dich, siehst im Ultraschall 12 Follikel, da weiß man nicht, ist da eine Eizelle drin oder nicht. Und dann nach der Entnahme, wenn du so im Aufwachraum bist, du bist ja in so einem Dämmerschlaf, du hast eine leichte Narkose und dann sagt er dir, ja, wir hatten nur 3 Eizellen oder so, ne? Und dann denkst du, okay, aber immerhin, jetzt wieder 3 auf mein Konto gelegt und so. Und dann ist es wieder so ein Hoch und Runter, Hoch und Runter. Aber ich habe das in Kauf genommen oder ich habe das besser verarbeiten können, weil ich dieses Ziel vor Augen hatte. Das Schlimme war, als dann alle Eizellen weg waren und die einzigen 2, die eben diesen Auftauprozess, diesen aus Versehen eingeführten in München überlebt hatten, als die sich da nicht eingenistet haben, da bin ich richtig in ein Loch gefallen, weil da war ja auf einmal alles weg und es war ja nicht sicher, kann ich je wieder mit 40 noch Eizellen gewinnen, die A, so gut sind, dass sie überhaupt eingefroren werden können, die sich dann B, überhaupt befruchten lassen, die sich dann C, einnisten und dann D, vielleicht überhaupt zu einer Schwangerschaft führen. Ja, also das sind ja so viele Hürden, die du nehmen musst. Die wurden ja dann so hoch, diese Hürden mit dem Alter. Und das war dann schlimm, weil also diese Hormontherapie war zwar nur eine dann, um nochmal 4 Eizellen zu gewinnen, aber die war dann so extrem, dass ich dann wirklich gesagt habe zu dem Arzt in Griechenland dann, ich kann jetzt nicht noch eine Hormontherapie machen. Ich habe jetzt noch eine einzige Eizelle übrig und damit versuchen wir es jetzt. Und sie ist Gott sei Dank jetzt 19 Monate alt, die Clara, die kleine Maus. Aber Ronja, da siehst du, wie anstrengend das war, auch mental. Ich konnte nicht mehr. Ne? Ich habe mir immer gesagt, ich versuche alles, weil wenn ich nicht alles versuche, das würde ich mir nie verzeihen. Aber da war für mich der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, nee, ich kann nicht mehr. Weil das ist wirklich anstrengend. Ich habe das natürlich im Buch auch sehr lustig erzählt, weil es war schon lustig. Also für mein Umfeld, wenige in meinem Umfeld wussten ja, was ich mache. Also, dass ich diese Hormontherapie mache. Und ich musste auch funktionieren und vor der Kamera arbeiten und alles. Und das habe ich alles im Unterbewusstsein mit mir selber ausgemacht. Aber das war schon sehr, sehr anstrengend. Ne? Also dieser mentale Druck und auch dieser körperliche Druck, also ja.
Warum hast du dich dazu entschieden, das auch in deinem privaten Umfeld so klein zu halten, das Thema? Also ist das eine bewusste Entscheidung, auch wegen der Hoffnung? Oder?
Also ich habe dann bewusst die Schwangerschaft lange geheim gehalten, einfach auch, weil ich nicht wusste, ob das alles gut geht, weil auch in meinem Alter die Gefahr einfach sehr, sehr groß ist. Das sehe ich auch in meinem Umfeld, dass du mit 6, 7 Monaten noch das Kind verlierst.
Wie lange hast du es geheim gehalten?
Boah, ich habe, das wusste nun wirklich mein engstes Umfeld, wusste es nach den 12 Wochen. Und sonst, ich glaube, auch mein Management und so erst im 8. Monat, 7., 8. Monat. Man hat es auch nicht gesehen, nicht wirklich. Und ja, die haben das dann erst, die haben mich gar nicht angesprochen. Ich habe gedreht und selbst meine Maskenbildnerin hat es nicht gesehen. Da habe ich es auch nicht thematisiert. Weil ich wollte auch nicht behandelt werden, als wäre ich krank. Ich bin ja nur schwanger. Ich wollte ganz normal behandelt werden. Und da es dann nicht zur Sprache kam, habe ich dann auch nichts gesagt. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, also jetzt muss ich die Katze aus dem Sack lassen. Und dann bin ich zu meinem Management gegangen und dann gesagt so, hey, übrigens, habe ich so meinen Pulli hochgehoben. Und er so, hä? Und ich so, ja, schwanger, hey, Ende 7. Monat. Ja, und so kam das dann. Ne? Und dann habe ich das dann gesagt. Aber es war so eine Mischung aus bewusst und weil es auch irgendwie zur Sprache kam, dass es dann erst spät thematisiert wurde in meinem Umfeld. Aber mein enges Umfeld wusste es halt eben schon nach den ersten 3 Monaten. Und das heißt, es war so eine Mischung aus beiden.
Wie hast du dann die ersten 12 Wochen überlebt? Weil das ja auch einfach körperlich super intens ist.
Ja, ich hatte sofort in den ersten 2 Wochen, nachdem ich wusste, dass ich schwanger bin, also du machst ja einen Transfer und dann wartest du 10 Tage, bis du den Schwangerschaftstest machst. Und dann siehst du, ob sie sich eingenistet haben, die Eizellen. Und das war Mitte Juni. Und am 1. Juli-Wochenende hatte ich noch eine Moderation in Nürnberg bei der DTM live. Das ganze Wochenende. Und ich hatte hohes Fieber und war endlos krank. Und wir hatten einen Streckenarzt, der mich andauernd getestet hat auf Corona. Immer negativ. Sonntag komme ich zurück mit dem Zug, mache einen Corona-Test zu Hause, positiv. Das heißt, ich habe in den ersten 2 Wochen meiner Schwangerschaft, überleg mal, habe ich Corona gehabt. Und ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Ich durfte nicht raus. Ich konnte nicht zu meinem Frauenarzt. Mein Frauenarzt konnte nicht zu mir. Ich wusste nicht, was passiert. Und ich war alleine zu Hause. Meine beste Freundin hat mir dann Suppe vorbeigebracht, vor die Tür gestellt und so. Und ich wusste nicht, was hat das jetzt für Auswirkungen. Ich habe dann gegoogelt, dann habe ich mir das verboten zu googeln, was das alles für Sachen machen kann mit deinem Kind und habe versucht, positiv zu denken.
Das weiß man ja übrigens bis heute nicht klar. Deswegen, ne, also für alle Zuhörenden auch, was Frühschwangerschaft und Corona angeht, da gibt es einfach total wenige Erkenntnisse, deswegen bloß nicht googeln.
Das habe ich dann auch gegoogelt. Ja, ja. Und das war ganz schlimm. Also da kam da alles Mögliche raus und ich habe mir dann nur gedacht, nein, ich denke positiv, ich manifestiere das, es war ja Sommer und mache das Beste draus und höre Musik und versuche, dass es mir gut geht und esse eben die leckere Suppe von meiner Freundin und ja. und werde schnell wieder gesund. Und war dann auch alles gut. Aber das waren schon die ersten 2 Wochen, kannst du dir vorstellen, ne? Und dann bin ich aber im Endeffekt die ganze Zeit sehr, sehr positiv immer an alles rangegangen. Natürlich hatte ich immer unglaublich Angst vor allen Untersuchungen, habe auch sehr, sehr viele Ultraschalluntersuchungen extra noch gemacht und selbst bezahlt, weil ich einfach immer sicher gehen wollte. Aber habe wirklich versucht, positiv an das Ganze ranzugehen. Und ich muss sagen, ich war eine sehr, sehr glückliche Schwangere und hatte auch einfach so ein Glücksgefühl in mir. Ich glaube, das hat auch viel gemacht. Ich denke schon, dass die Psyche einen sehr, sehr großen Einfluss auf das Ganze hat.
Cool, ja. Noch eine letzte Frage, bevor wir den Sack hier auch zumachen, denn wir sind schon voll über die Zeit. Warum hast du dich für eine Klinik in Athen entschieden am Ende?
Das war auch so eine Sache. Ich habe ja dann nach dem Super-GAU in München, musste ich entscheiden, was mache ich jetzt? Fange ich jetzt wieder von, weil ich musste ja von null anfangen. Und dann habe ich recherchiert und weil das kann ich als Journalistin und habe wirklich recherchiert und bin auf einen Arzt gestoßen, der in Innsbruck und in Bonn tätig war, der eine Koryphäe auf dem Gebiet ist, der natürlich auch perfekt Deutsch spricht und der eine Klinik in Athen aufgemacht hat. Und ich hatte meine Beziehung vor dem Ex-Partner, die Beziehung davor war auch sehr lange und habe ich sogar in Athen gelebt. Also ich bin immer zwischen Athen und München gependelt und ich hatte sowieso eine Beziehung zu Athen. Ich habe Freunde da. Und das war für mich wie so eine Fügung und habe dann da angerufen und ich hatte, manchmal ist das ja so, ne, hatte sofort nach 2 Sekunden, ich habe denen gesagt, auf Englisch irgendwie hin und her, haben sie auch jemanden, der Deutsch spricht, und ich hatte nach 2 Sekunden eine deutschsprachige Frau an der Strippe, die mir sofort gesagt hat, wir können ab fortan alles über WhatsApp machen, auf einem kurzen Weg und hin und her. Der Arzt sprach perfekt Deutsch. Ich wurde sofort behandelt wie die einzige Patientin auf diesem Erdball und schon in diesem ersten Telefonat. Und da hat es sofort gefunkt. Und das ist auch nochmal, um auf deine Frage ganz am Anfang zurückzukommen, immer auf dein Bauchgefühl hören, wenn es um Kinderwunschkliniken geht. Weißt du, die Kinderwunschklinik in München war so renommiert, aber ich hatte von Anfang an das Gefühl, ich bin eine Nummer. Ja, ich fühlte mich immer so klein mit Hut. Und da, telefonisch, ich stehe in Köln vor dem Friseur mit der Folie im Haar, weißt du, und ich bin da am Telefon, habe mir gedacht, ich rufe da jetzt sofort an, weißt du, so am Recherchieren gewesen, immer jede freie Minute recherchiert, und dann hatte ich sofort diese junge Frau an der Strippe, mit der ich jetzt befreundet bin, und das war sofort so, hey, super, und die meinte sofort, wir machen morgen einen Zoom-Call mit dem Doktor und dann, wann können Sie kommen, und dann besprechen wir alles und dann sehen wir, wie die Lage ist und hin und her. Und Sie können schon die und die Tests machen bei Ihrem Frauenarzt. Lassen Sie das Anti-Müller-Hormon checken. Wir schauen mal, wie die Eizellreserve ist. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Dann überlegen wir, ob Sie vielleicht Folsäure, ob Sie was nehmen können, um die Eizellen, die Sie noch haben, zu tunen, und dann schauen wir weiter. Und die hat mir gleich so ein paar Sachen an die Hand gegeben und da war auf einmal so ein Weg wieder, der sich geöffnet hat, und das hat Klick gemacht und deshalb Athen. Also das Zwischenmenschliche war eigentlich der Hauptfaktor.
Und es hat funktioniert. Jetzt hast du
und es hat funktioniert, Ronja. Auf jeden Fall.
Mega. Ja. Ich freue mich sehr für dich und ich hoffe, wir konnten jetzt anderen ein bisschen Mut mit dieser Folge machen, aber vor allem aufklären, dass sie rechtzeitig, wenn sie einen Kinderwunsch haben, dann eben auch rechtzeitig mit dem Thema beginnen und sich eben informieren und diese ganzen veralteten Glaubenssätze über Bord schmeißen.
Sehr gut, hast du gut auf den Punkt gebracht.
Danke dir sehr für deine Zeit, für deine Offenheit, für dein Buch. Ich verlinke es auch nochmal in den Shownotes und freue mich total, dass du bei mir warst.
Ja, ich freue mich sehr über die Einladung, Ronja. Vielen, vielen Dank. Und ich brauche Frauen wie dich, die eben Awareness schaffen.
Danke. Gut. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
So, das war der Talk mit Moderatorin und Mutter Sarah Valentina Winkhaus. Ich hoffe, wir konnten euch inspirieren und ihr konntet vor allem ein bisschen Wissen für euch mitnehmen, falls ihr einen Kinderwunsch haben solltet. Und wenn nicht, dann ist auch scheißegal. Ich wünsche euch eine gute Woche. Schreibt mir gerne euer Feedback via LinkedIn oder Instagram. Danke geht raus an Ole, der diese Folge geschnitten hat. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi! Stay hungry.